Danke. Unterwegs zum Ziel ist ja unsere Predigtreihe, wo wir jetzt schon ein knappes Jahr mit Unterbrechungen unterwegs sind. Also danke für eure Ausdauer. Wir haben es bald geschafft. Ja, also wir werden es im August schaffen. Das heißt, das Volk Israel war ja unterwegs, aus Ägypten herausgerettet, ja, aus der Knechtschaft des Pharao ins verheißene Land. Unterwegs mit Gott zum Ziel. Und heute eine spannende Stelle, die wir gerade gehört haben, wo es um Verhandlungen, Kämpfe, angedrohte Kämpfe geht und dann stirbt dann oder Aaron. Letzte Woche in dem Text ist die Miriam gestorben, also schon spannend. Ja. Was hat das mit uns heute zu tun? Ja, 2025 hier in Österreich, in der Steiermark, also schon interessant, oder? Deswegen wollen wir uns, wenn wir den Titel ein bisschen uns auch anschauen, nämlich, wenn das geht, gerade nicht, einmal weiterdrücken bitte, durchkreuzte Pläne. Durchkreuzte Pläne kann man schon eher was anfangen. Und Durchfahrt verboten, Weg versperrt, vielleicht wieder nur Hindernisse, es geht wieder nichts weiter. Du bist am Weg in den Urlaub, ja, und Umweg versperrt. Und du weißt nicht, wo ist jetzt der beste Weg, wo fahren wir jetzt? Ja, weil es ist kein Schild, Umleitung. Ja, Navi hat es noch keins gegeben, damals, ja, für das Volk. Heute haben wir Navi, heute geben wir ein Google Maps und der zeigt uns die kürzeste Umleitungsstrecke. Aber wenn wir am Weg zum Ziel sind, dann ist es wichtig, dass das möglichst gerade geht, ja, mit möglichst wenig Umwegen. Und am ersten Blick ist sowas immer ärgerlich. Geht nichts weiter. Was machen wir jetzt? Ah, man ärgert sich. Und am zweiten Blick, vielleicht entsteht sogar was Positives draus. Und das werden wir auch heute sehen. Was ist, wenn Gott die Pläne durchkreuzt? Was ist, wenn Gott unsere Pläne durchkreuzt? Und wir haben heute zwei Punkte im Prinzip. Der erste Punkt ist, da geht es um Edom, um dieses Volk, um dieses Land, wo das Volk Israel durchziehen möchte. Und der zweite Teil, da geht es um Aaron und seinen Tod und die nächsten Generationen. Das heißt, dass, wenn wir das nochmal auf der Landkarte hier sehen, ja, das Volk steht hier bei Kadesh und will hier rauf. Und da muss es durch Edom durch. Ja? Und Edom sagt aber, nein, ihr dürft es nicht durch. Das ist der Punkt. Ja? Das heißt, das Volk muss dann einen riesen Umweg nach Süden, ja, und dann wieder rauf, so wie es hier eingezeichnet ist. Hoppala, so. Das heißt, ein langer Umweg. Das wissen sie vorher noch gar nicht, ja, was eigentlich ihnen da blüht. Aber damit wir das Ganze verstehen, müssen wir auch ein bisschen die Hintergründe kennen. Warum ist jetzt Edom, der König von Edom, so hartnäckig und versperrt ihnen den Weg und lässt sie nicht einmal durchziehen, obwohl sie eh nicht links, nicht rechts nichts machen würden. Ja? Deswegen müssen wir prinzipiell uns anschauen, wer ist eigentlich Edom? Was ist das für ein Volk? Ja? Und das finden wir im ersten Buch Mose. Ja, wir sind jetzt im vierten Buch Mose, das heißt, wenn wir zurückgehen, Genesis, Kapitel 25, die Verse 27 bis 34, die möchte ich vorlesen. Und zwar geht es da um die beiden Brüder Esau und Jakob, Zwillingsbrüder. Ja? Und Vers 25 steht: Die Kinder wuchsen heran, Esau wurde ein Jäger, ein Mann der freien Steppe. Jakob wurde ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Ihr Vater Isaac hatte eine Vorliebe für Esau, weil er gern wild aß. Jakob war der Liebling der Mutter. Naja, wie so oft, der eine ist der Liebling des Vaters, der andere der Liebling der Mutter. Und eines Tages hatte Jakob ein Gericht gekocht, als Esau erschöpft nach Hause kam, sagte er, lass mich doch schnell etwas von dem Roten da hinunterschlingen, rief Esau. Dem roten Zeug da, ich bin ganz erschöpft. Deshalb nannte man ihn Edom, den Roten. Doch Jakob erwiderte, nur wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Ich sterbe vor Hunger, erwiderte Esau, was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Gut, dann schwöre es mir jetzt, verlangte Jakob. Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Das war eigentlich der Hintergrund. Da muss man zurückschauen. Ja, es geht hier eigentlich um zwei Prinzipien. Wenn man schaut, Edom, Esau versus Israel, Jakob. Ja, die Nachfolge Israel wurde, Jakob wurde dann ja in Israel umbenannt. Und das erste Prinzip, wenn man schaut, eben Esau, ist, dass man sich gegen Gott entscheidet. Ja, diese zwei Prinzipien begegnen uns immer wieder in der Bibel. Und hier in 4. Mose 20 wieder. Edom trifft auf Israel. Die Nachfolger Esaus treffen auf die Nachfolger Jakobs. Ja, und was gibt's? Konflikt. Die waren immer noch zerstritten. Ja, die haben sich nicht ausgesöhnt. Ja, die waren immer noch verfeindet. Und interessant ist, weil eben Israel durch dieses Gebiet Edom ziehen möchte, dass Edom so kategorisch sagt, nein, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Wir lassen euch nicht durchziehen. Ja? Und wir leben jetzt, wie gesagt, hier in Österreich und ja, ist das für uns heute wichtig? Ja, der Hintergrund ist für uns sehr wichtig, weil wir eben auf diese zwei Prinzipien schauen müssen. Ja, auf Esau schauen, dann verstehen wir nämlich auch die Menschen, die Gott ablehnen. Ja, und das ist wichtig zu verstehen, dieses Prinzip, dieses Esau-Prinzip. Ja, Esau hatte nämlich keine Wertschätzung für das, was Gott ihm geschenkt hat. Nämlich, in dem Fall, das Erstgeburtsrecht. Ja? Er hatte keine Wertschätzung dafür, wie wir in 1. Mose 25 eben gelesen haben. In Vers 34 steht dann, da gab Jakob Esau Brot und eine Schüssel gekochter Linsen. Esau aß und trank, stand auf und ging davon. So missachtete er sein Erstgeburtsrecht. Esau hatte keine Wertschätzung dafür. Etwas, was von Gott kommt. Das heißt, das war ein besonderer Segen, das Erstgeburtsrecht. Ja? Der Erstgeborene hat das Doppelte vom Erbe bekommen, also war ein besonderer Segen damals. Ja? Das ist heute nicht mehr so. Aber das hatte Esau inne und ihm war das egal. Er hat nur aufs Hier und Jetzt geschaut und Hauptsache er wird jetzt satt. Hauptsache er kriegt jetzt ein Essen, diese Linsen. Ja, das war jetzt das Wichtigste. Ja, das war für ihn das Entscheidende. Und Jakob, sein Zwillingsbruder, der Zweitgeborene, hat sein ganzes Interesse darauf gelegt, das zu bekommen. Und das macht ihn irgendwie interessant. Ja, und vielleicht auch liebenswert, weil er wollte dieses Erstgeburtsrecht haben. Ja, und das unterscheidet ihn von Esau. Das heißt, der eine, Jakob, hat eher diese Wertschätzung für das, was von Gott kommt. Und Esau hat es nicht. Und diese Denkweise, nicht nur jetzt auf das Hier und Jetzt, auf das Irdische zu schauen, sondern auch darüber hinaus, das hat eher der Jakob gehabt. Und Esau hat Gott ausgeklammert. Ja, das heißt, das eine Prinzip war die Entscheidung gegen Gott. Ja, für einen Esau ist das Nicht-Sichtbare nicht relevant. Er sagt, ich habe jetzt Hunger, ich will das. Der Rest ist mir egal. Erstgeburtsrecht, wurscht jetzt, ja, das macht mich nicht satt. Kannst haben, sagt er zum Jakob. Er hat keinen Blick für göttliche Dinge. Obwohl eigentlich wir Menschen und genauso der Esau ein Herz haben, in das Gott einfach diese Anlage gelegt hat, dass wir die Ewigkeit ins Herz gekriegt haben. Ja? Dass wir eigentlich mehr gekriegt haben von Gott, als er uns geschaffen hat. Ja? Er hat uns als sein Ebenbild geschaffen, auch den Esau. Aber er schätzt es nicht. Das heißt, bei Esau war diese Antenne nicht auf Empfang. Und das ist auch bei vielen Menschen heute so. Da ist diese Antenne einfach nicht auf Empfang. Wo einfach das, was Gott sagt, nicht durchkommt. Wo sein Wort nicht durchkommt. Wo vielleicht der steinige Boden ist. Ja, wo das einfach nicht Frucht trägt. Und Esau sagt, ich habe Hunger, dieser Hunger muss sofort gestillt werden, deswegen möchte ich gern diese Linsensuppe. Und Esaus Leben verläuft so, dass er Gott aus dem Denken ausschließt. Und die Bibel nennt dieses bewusste Ausschließen ganz klar Sünde. Das ist genau, wo die Bibel den Begriff Sünde verwendet, dieses bewusste Ausschließen Gottes aus dem Leben. Ich brauche Gott nicht. Ich lebe mein eigenes Leben, ich bin mein eigener Herr, ich schaffe das schon. Und das ist genau, wo Gott sagt, das ist genau falsch. Weil du bist angelegt auf eine Beziehung mit Gott. Ja? Du bist ausgelegt dafür. Du hast alles in dir, damit du diese Beziehung leben kannst. Ja? Dieses unterwegs zum Ziel, wir haben gesungen, ich strecke mich aus nach dir, Jesus. Das ist unser Ziel, ausstrecken nach ihm. Und darauf sind wir ausgelegt. Ja? So sind wir geschaffen, hin zu ihm. Und der eine entscheidet sich dafür und der andere entscheidet sich dagegen, weil wir den freien Willen bekommen haben. Und der Segen liegt wo? Der Segen liegt, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Und diesen Anschluss, ja, diesen Anschluss praktisch aktiv tätigen, ja, und sozusagen online sind bei ihm, mit ihm. Und Esau war das nicht. Der hat sich bewusst dagegen entschieden. Und das ist das eine Prinzip des Gott-Ausklammerns. Und das Tragische ist, dass wir das in unserer Gesellschaft leider immer mehr sehen. Man braucht nur einfach in Familien schauen, um uns, wo Gott ausgeklammert wird, ja, das Beste oft zu evangelisieren ist, einfach als normale Familie, als normales Ehepaar harmonisch miteinander zu leben. Da braucht man oft gar nichts sagen, weil das schon einfach Zeugnis schlechthin ist, ja, weil es heute nicht mehr selbstverständlich ist. Und je dunkler es wird, desto wichtiger ist das Licht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht und ich möchte in dein Leben kommen, damit es Licht wird, damit es hell wird. In der Bibel gibt es viele Beispiele. Ja, im Alten Testament. Ein Beispiel ist Nebukadnezar, der König. In Daniel 4 steht, Vers 34, nun lobe und erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Nebukadnezar, von dem man lesen, der weit weg war zuerst von Gott, der hat es wahrscheinlich verstanden. Ja? Der hat es verstanden, den Blick aufzuheben auf Gott, den Blick zu richten auf Gott. Er richtet den Blick wieder auf den Herrn. Esau hat den Blick hinuntergerichtet, ja, aufs Irdische, nicht auf den Herrn, nicht hinauf. Jakob hat hinaufgeschaut. Ja. Der hat auch Fehler gehabt, aber Gott hat den Segen letztlich auf Jakob, auf Israel, auf sein Volk gelegt. Ja. Und das war das Entscheidende. Das heißt, die zweite Prinzip, Entscheidung für Gott. Sprich, gegen Gott oder für Gott. Es ist eine einfache Entscheidung, dazwischen gibt es nichts. Ja, es gibt in dem Fall nur schwarz oder weiß und keinen Graubereich. Esau kommt noch öfter vor im Alten Testament. Ja, und zwar der letzte Prophet im Alten Testament, Maleachi. Maleachi Kapitel 1, Vers 2. Das war circa 400 Jahre bevor Jesus gekommen ist. Da war 400 Jahre kein Prophet, Stille. Da redet Gott noch einmal durch Maleachi: Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Das Volk, sein Volk. Ja? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau habe ich gehasst und sein Gebirge habe ich zur Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Gott sagt zu seinem Volk, ich liebe euch. So wie Gott halt zu dir sagt, ich liebe dich. Ja? Er sagt das immer wieder. Obwohl auch das Volk x-mal andere Götter angebetet hat und weggedriftet ist, ja, und nie alles perfekt gemacht hat, wie wir gehört haben, und das goldene Kalb gemacht haben und, ja, aber trotzdem sagt Gott, ich liebe euch. Und Gott sagt es hier noch einmal in Maleachi 1, aber das ist nicht das letzte Mal. Und Gott teilt mit, weil er sagt, dass er Menschen liebt, die Wertschätzung für das Erstgeburtsrecht sozusagen, für das Göttliche haben. Und Jakob möchte den Segen des Herrn haben. Er streckt sie aus nach dem Segen, er möchte ihn haben. Und deshalb liebt ihn Gott, weil er sich nach ihm ausstreckt. Ausstrecken nach Jesus. Das ist das Entscheidende. Gott möchte mit Jakob zum Ziel kommen. Esau ist gescheitert. Ja? Und er hat sich jetzt eben Jakob und die Nachfahren ausgewählt, damit er zum Ziel kommt. Das heißt, das Prinzip Edom, dass wir einfach diesen Vergleich nochmal sehen, ist das Prinzip ohne Gott. Ja, und deswegen ist diese Situation jetzt so festgefahren, dass die sagt, nein, ich lasse euch nicht durchziehen. Vers 20, du wirst nicht durchziehen. Und rückte mit starker Heeresmacht gegen sie aus, 4. Mose 20, Vers 20. Das heißt, er hat schon das Militär aufgeboten, ja, dass da fast schon Krieg entstanden wäre. Aber um das zu umgehen, ist das Volk Israel dann eben Richtung Süden gezogen, hat den anderen Weg gewählt, ja, damit es nicht zu der Konfrontation kommt. Esau schaut nicht auf Gott, es ist kein Verstand in ihm. Kein Verstand in ihm. Obadja, ein weiterer kleiner Prophet im Alten Testament, schreibt in Vers 7, alle deine Bundesgenossen haben dich an die Grenze zurückgeschickt, getäuscht, überwältigt, haben dich die Männer, mit denen du Frieden hieltest, die dein Brot aßen, haben dir Schlingen gelegt. Es ist keine Einsicht in ihm. Da redet der Prophet Obadja auch über Edom, über die Nachfolger von Esau. Es ist kein Verstand in ihm. Das heißt, die zwei Denkweisen, ja, Edom und Israel, sind komplett konträr. Und das zweite Prinzip ist eben das Gegenteil zum Niedergebücktsein, aufgerichtet sein, aufgerichtet hinblicken auf Gott, so wie wir das vorher im Lobpreis gemacht haben, die Lieder, die uns hinführen, aufrichten sollen, hinblicken auf den Herrn. Ja? Und wir brauchen das immer wieder, dass wir im Alltag aufgerichtet werden, ja? Weil es gibt Dinge, die uns niederdrücken, es gibt vielleicht Nöte, Krankheiten, Sorgen, die uns wieder versuchen niederzudrücken, Schmerzen, was auch immer. Und da ist es umso wichtiger zu wissen, was brauche ich jetzt, damit ich wieder aufgerichtet werde. Ja, physisch ist es oft ganz schwer, aber wir haben Gottes Wort. Wir haben ihn als Herrn und Retter, der uns aufrichtet. Und wie wohltuend sind da Verse wie 1. Petrus 5, Vers 7 zum Beispiel: Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Ja, und Hebräer 12, ja, Vers 1 bis 2, hinschauen, aufschauen auf Jesus. Ja, dieses Hinschauen zum Retter. Ja, das werden wir dann auch in der Mahlfeier gemeinsam machen. Aber wichtig ist, dass wir diese zwei Prinzipien hier kennen und verstehen. Esau, Gott ausgeklammert, und Jakob, Israel, ist das Volk, das Gott sich erwählt hat und mit dem Gott zum Ziel kommen möchte, ja, das verheißene Land dann schlussendlich erreichen möchte. Und deswegen ist es schlussendlich gut, dass Israel da nicht durchzieht. Die Entscheidung ist gut und weise, dass sie drum herum ziehen, weil sie möchten mit dem negativen Prinzip da nichts zu tun haben. Sie möchten sich damit gar nicht mehr weiter beschäftigen. Ja, es war dann gut, dass sie eben den Weg nicht durchwählen. Das heißt, Umwege sind manchmal hilfreich. Umwege im Leben sind manchmal hilfreich, weil sie dich vielleicht bewahren vor Dingen, die dir nicht gut tun, obwohl der kurze Weg oft schneller erscheint. Ja, sind oft Umwege eine Hilfe und auch vielleicht ein Lernprozess, wo man was lernt, was man beim direkten Weg nicht so gelernt hätten. Und auch im Leben begegnen uns oft Umwege. Und deswegen ist die Stelle für uns heute wichtig. Durchkreuzte Pläne können auch Segen sein. Die zwei Prinzipien. Der zweite Punkt, Aarons Tod, die Verse 22 bis 29. Jetzt geht Aarons Dienst einem Ende entgegen. Ja. Aaron darf oder wird gemeinsam mit Mose das Land nicht betreten, weil er zusammen mit Mose Gott nicht gehorcht hat, sondern ein falsches Bild von ihm sozusagen abgegeben hat. Das lesen wir in Vers 12 bis 13 in dem Kapitel. Aber trotzdem ist hier alles ganz feierlich. Vers 24 steht hier: Aaron wird nun mit seinen Vorfahren vereint werden. Das steht hier umschrieben, ja? Heißt, er wird sterben. Er wird mit seinen Vorfahren vereint werden, denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Israeliten gegeben habe, weil ihr euch am Wasser von Meriba gegen meinen Befehl aufgelehnt habt. Das sagt Gott. Weil ihr da nicht gehorcht habt, weil ihr mir nicht vertraut habt, werdet ihr nicht in das Land kommen. Steig mit Aaron und seinem Sohn Eleasar auf den Berg Hor. Dort ziehst du Aaron die Amtsgewänder aus und legst sie deinem Sohn Eleasar an. Aaron wird dort sterben und mit seinen Vorfahren vereint werden. Mose machte es so, wie Jahwe ihm befohlen hatte. Jetzt gehorcht Mose wieder. Also jetzt funktioniert es wieder. Ja, interessant, oder? Bei dem Wasser, bei der letzten Stelle hat es nicht so funktioniert, jetzt funktioniert es wieder. War ihm anscheinend eine Lehre. Er kommt auf den Berg und Aaron stirbt mit Ankündigung. Boah, das muss man sich mal vorstellen. Also diese Szene, ja, Tod mit Ankündigung. Der Tod ist präsent, er ist Teil unseres Lebens und hier ist sogar alles öffentlich. Das ganze Volk kriegt es mit. Das ist nicht irgendwo im stillen Kämmerlein oder irgendwo versteckt. Das ist alles öffentlich. Der Tod von Aaron hat sogar was Feierliches. Er soll versammelt werden zu seinen Vätern, zu seinen Vorfahren. Und wir sehen hier bei Aaron und Eleasa, wir sind in einer Generationenkette. Das heißt, es soll weitergegeben werden an die nächste Generation. Was hinterlassen wir eigentlich, was geben wir weiter? Ja, auch wir haben eine Verantwortung, was weiterzugeben. Wir haben etwas empfangen und dürfen es weitergeben. Wenn du was gelernt und verstanden hast, was empfangen hast, dann darfst du es weitersagen, darfst du es weitergeben. Und in dem Fall sind es die Kleider, die Gewänder, die hier feierlich dem Aaron abgestreift werden, Vers 28, und auf seinen Sohn Eleasa gelegt werden, so als Symbol. Er darf das jetzt weiterführen. Er wird jetzt dann gemeinsam mit Josua dann ins verheißene Land einziehen. An die nächste Generation weitergeben. Davon lebt der Familie, davon lebt Erfolg, davon lebt der Gemeinde. Von dem auch, was man weitergibt. Und für den neuen Zeitabschnitt jetzt des Volkes Israel ist ein neuer Hohepriester sozusagen erforderlich und dieser neue Hohepriester ist Eleasa, das ist der dritte Sohn von Aaron, der dann mit dem Volk weiterzieht. Und Mose stieg mit Eleasa wieder den Berg hinab. Ja, Aaron ist gestorben am Gipfel des Berges. Das muss man sich mal vorstellen, du gehst am Berg, da stirbt praktisch der Priester und alle anderen gehen wieder runter. Und die ganze Versammlung sah nun, dass Aaron gestorben war. Und 30 Tage lang trauerte das ganze Haus Israel um Aaron. Es gibt eine Trauerzeit auch noch. Ja, man geht nicht gleich zur Tagesordnung über, es wird noch getrauert, beweint, öffentlich. Ja? Es war damals Tradition. Das Volk kriegt es mit. Ja, das Volk soll beteiligt werden. Aber was wir hier sehen ist, dass Gott wieder das Kommando hat. Ja, weil Gott redet wieder, Gott befiehlt, Mose gehorcht und Gott geht wieder weiter. Weil jetzt sind sie dann schon kurz vor dem verheißenen Land. Ja, es fehlt nicht mehr viel. Es sind schon knapp 40 Jahre vergangen. Ja, es fehlt nicht mehr viel. Und das Schöne ist, dass auch Sie hier sehen dürfen und so wie wir dürfen das sehen, dass Gottes Wege immer Ausdruck seiner großen Weisheit sind. Und das sehen wir hier in diesem Text. Das heißt, wir sehen diese zwei Prinzipien, Entscheidung gegen Gott, wie Esau, Entscheidung für Gott, für den Segen Jakob, das Jakob-Prinzip und diese Weitergabe an die nächste Generation. Was heißt das jetzt für uns? Wie gehen wir mit Umwegen um, wenn wir auf einen Umweg geschickt werden? die wir nehmen müssen im Leben. Jammern wir da oder können wir dankbar sein? Das Schwierige ist, dankbar zu sein, oder? Es ist nicht so leicht. Danke für den Umweg. Ha! Straße gesperrt. Versuchen wir das einmal. Das Ziel im Auge haben ist wichtig. Ja, und gemeinsam mit dem Herrn geht es leichter. Nicht nur allein abkämpfen, gemeinsam mit dem Herrn geht es leichter, weil wir brauchen Geduld. Geduld ist wichtig bei Umwegen. Ja, wichtig ist, dass du das Ziel kennst. Das Ziel soll sein, ich will den Herrn besser kennenlernen. Und dazu sind oft Umwege da. Und besser kennenlernen kann ich ihn auch im Gebet. Ins Gebet gehen. Und nicht den Weg Esaus wählen, sondern den Jakobs. Bewusst die Entscheidung treffen, ich möchte Gott nicht aus meinem Leben ausklammern. Ich möchte mit ihm leben, denn das Wichtige ist, richte dich auf und schau auf den Herrn. Und das führt zu Segen. Das hat Gott schon gesagt und das sagt er immer wieder, schau auf mich, richte dich auf und das führt zu Segen. Und das wollen wir machen in der kommenden Woche. Ich lade uns dazu ein, diesen Segen zu erleben, ja? Und vielleicht den einen oder anderen weiter sagen zu lassen, wie hat er dich gesegnet, was hast du erlebt? Durch das, dass du auf den Herrn geschaut hast in gewissen Situationen. Amen.